Waldorf-Perspektiven. Säule der Demokratie. Teilhabe, Kultur und Vielfalt.
Wie viel Spiritualität verträgt die Pädagogik? Brauchen wir in einer modernen Schulbildung überhaupt noch spirituelle Elemente oder ist das ein veraltetes Konzept? Die Waldorfpädagogik, gegründet von Rudolf Steiner, legt großen Wert darauf, den Menschen ganzheitlich zu betrachten, physisch, emotional und spirituell. Doch gerade die spirituelle Dimension sorgt immer wieder für Spannungen und Kritik. Kann es esoterisch und ideologisch belastet sein, wenn eine Schule versucht, die spirituelle Entwicklung zu fördern? Willkommen zu Waldorf Perspektiven, dem Podcast, der die Waldorfpädagogik neu denkt. Am Mikrofon Jean-Pierre Aguiar-Durañona. Heute gehen wir der Frage nach, wie zeitgemäß die spirituellen Grundlagen der Waldorfpädagogik wirklich sind. Besonders die Anthroposophie, die Rudolf Steiner als Grundlage seiner Pädagogik gelegt hat, steht immer wieder in der Kritik. Viele Waldorfschulen versuchen heute, diese spirituelle Komponente von der pädagogischen Praxis zu trennen. Doch ist das überhaupt möglich? Mein Gast ist Professor Dr. Josch Tschieren, Dekan, Fachgebietsleitung und Professor für Schulpädagogik mit Schwerpunkt Waldorfpädagogik an der Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft. Hallo Josch, ich freue mich, dass du heute dabei bist.
Hallo Jean-Pierre.
Josch, es ist ein riesiges Thema, das wir uns heute vorgenommen haben. Schauen wir mal, ob wir es schaffen, es zu durchdringen. Wie wird die Anthroposophie als spirituelle Grundlage der Waldorfpädagogik heutzutage betrachtet? Ist sie noch relevant oder geraten diese spirituellen Elemente zunehmend in den Hintergrund?
Es ist ja so, dass, wie du auch in der Einleitung zu Recht gesagt hast, die Waldorfpädagogik total kritisiert wird wegen der Verbindung zur Anthroposophie und weil man damit auch vermutet, dass eben da Spiritualität und Esoterik oder Okkultismus oder was man sich alles vorstellt, Teil der Waldorfpädagogik ist. Und ich halte das für ein Missverständnis, was auch die Begriffe nicht trennscharf genug anschaut und glaube, dass man das differenzierter anschauen muss.
Ja, definitiv. Wie kann dieser Ansatz Außenstehenden oder Menschen mit anderen religiösen oder spirituellen Überzeugungen nachvollziehbar vermittelt werden?
Ich glaube, man muss sich erstmal klar machen, dass das Spiritualitätskonzept selbst sehr uneinheitlich und sehr unterschiedlich auch verstanden werden kann. Ich habe für mich so überlegt, es gibt vielleicht auch verschiedenste Ebenen der Spiritualität. Die erste Ebene würde ich als spirituelle Praxis bezeichnen. Das ist, sagen wir mal, vielleicht das gesellschaftlich unverfänglichste und auch unproblematischste, weil es einfach eine private Entscheidung ist, eine spirituelle Schulung zu vollziehen. Und das hat erstmal auch mit Schule gar nichts zu tun. Das ist etwas, was jeder Mensch für sich privat entscheiden kann. Was ist, weil da die spirituellen Angebote, die es gibt, seien es jetzt östliche Angebote wie Yoga oder andere Formen, dazu führen, dass man so eine Art, ja, vielleicht stärkere innere Orientierung und Kräftigung erlebt. Zentrierung. Und das ist der Wert, den spirituelle Praxis für das Individuum hat. Interessanterweise ist diese Art spirituelle Praxis in der Gegenwart in gewisser Weise, kann sie auch weltanschauungsfrei auftreten. Das war früher nie der Fall. Jede spirituelle Praxis ist eigentlich an eine Weltanschauung, an eine Kultur gebunden, an eine religiöse Kultur und hat sich innerhalb derer entwickelt. Und jetzt gibt es eine Art säkulare Spiritualität, sprich man hat wie Yoga eine spirituelle Praxis, aber kümmert sich manchmal gar nicht um die Weltanschauung. Und da würde ich sagen, davon ist die Waldorfschule erstmal ganz unbetroffen von.
Du hast auch von mehreren Ebenen gesprochen. Eine hast du erwähnt. Gibt es auch noch andere, die du erwähnen kannst?
Genau, die zweite, das ist so das wahrscheinlich Klassische, was man kennt. Das ist Spiritualität, die einen deutlichen Metaphysik- oder Transzendenzbezug hat. Und die kommt in dieser Form, diese Spiritualität gibt's in jeder Kultur, in jeder Religion. Also ob ich den Buddhismus, den Hinduismus, die jüdische Religion, den Islam oder das Christentum nehme. Alle diese Religionen haben ein klares, transzendentes Metaphysikkonzept. Und das ist das, was die Spiritualität dieser Religionen auszeichnet. Und auch wenn man in alte Hochkulturen zurückgeht, griechische Kultur oder ägyptische und dergleichen, hat quasi jede Kultur in solcher Art metaphysischen Spiritualität ihre Wurzeln. Und viele Menschen glauben, dass die Anthroposophie auch solch eine Art metaphysisches Transzendenzkonzept ist. Und da liegt das erste Missverständnis meiner Ansicht nach.
Finde ich auch.
Weil Steiner hat zwar, und das kann man vielen seiner Bücher entnehmen, viele, viele Aussagen, auch differenziertester Art zu transzendenten metaphysischen Themen gemacht, eine Engellehre und dergleichen, eine Kosmologie entwickelt, ähnlich wie man das auch in Religionen findet, in verschiedensten. Aber das ist nicht das, was für ihn die Anthroposophie ist. Da kann ich vielleicht später nochmal drauf zu sprechen kommen. Es ist vor allen Dingen nicht das, was in der Waldorfpädagogik Einzug erhält. Das wäre etwas, was auch nicht geht in der heutigen Zeit. Ja. Man muss sagen, dass diese Art Spiritualität, die also religionsgebunden ist, die metaphysisch und transzendent orientiert ist, mit der Aufklärung in der westlichen Welt eigentlich eine Art Eingrenzung gefunden hat. Die Aufklärung hat klar gemacht, das ist der Bereich des Glaubens, das ist der Bereich der auch individuellen Sinnorientierung, aber die Gesellschaft ist wissenschaftsorientiert. Ja. Und fortan fordert man auch von Pädagogik und Schulen als gesellschaftlichen Institutionen, dass sie wissenschaftsorientiert sind. Es sei denn, das ist die einzige Ausnahme in Deutschland, das sind Weltanschauungsschulen. Es gibt beispielsweise katholische Schulen oder protestantische Schulen, die haben ein ganz klares Diktum einer Weltanschauungsschule. Das heißt, da ist die Religion Teil des Bildungssystems.
Ja, genau.
Und das vermutet man bei Waldorf auch. Man denkt, klar, das sind anthroposophische Schulen. Genau. Also ist die anthroposophische, was weiß ich, Lehre, Religion, Dogmatik, wie immer man es denkt, Teil des Konzeptes. Und dem würde ich deutlich widersprechen. Das wäre ein Missverständnis. So ist es von Steiner nie gemeint gewesen. Er hat dezidiert gesagt, an Waldorfschulen wird keine Anthroposophie gelehrt und soll auch keine Anthroposophie stattfinden. Und das wäre ein Punkt, weil, das ist für ihn das Besondere, weil er sagte eben, ja, er teilt diesen Anspruch der Aufklärung, dass also Gesellschaft und damit auch Bildung und Institutionen der Gesellschaft wissenschaftsorientiert sind. Das wäre so die zweite Kategorie von Spiritualität, die ich benennen würde. Mhm. Es gibt eine dritte, von der ich glaube, dass sie heute so die, wie soll man sagen, ja, die stärkste Repräsentantin von Spiritualität in der Gesellschaft ist. Ich nenne das Spiritualität im weiteren Sinne. Das ist ein bisschen vielleicht ein unglücklicher Ausdruck. Damit meine ich, dass jeder Mensch sucht ja nach Sinnorientierungen, sucht nach Bedeutsamkeitserfahrungen. Und die sind klassischerweise durch Religionen immer gegeben worden. Wir wissen aber, dass in unserer Zeit, gerade in der westlichen Gesellschaft, Religion gar nicht mehr diesen Stellenwert hat und gar nicht mehr diese universale gesellschaftliche Sinnperspektive bietet. Aber das Sinnbedürfnis ist trotzdem da. Und ich glaube, dass viele Menschen diese Art Sinn- und Bedeutsamkeitserfahrung dann individuell für sich klären, beispielsweise in Naturerfahrungen. Das halte ich für eine universelle Sinngebungserfahrung. Also vielleicht ästhetische Naturerfahrungen, aber auch, ja, dass man die Natur als einen Bereich erlebt, der einem eine tiefere Form auch vielleicht der Einbettung und Orientierung gibt. Das andere ist es Literatur, Kunst und Musik. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Das ist ein Bereich, der ist vertiefbar. Der ist, in je mehr man sich vielleicht damit beschäftigt, je tiefer ist auch der Erfahrungsraum, der erschlossen wird. Das kann man bei Musik vielleicht am deutlichsten sagen. Und der dritte Bereich, das sind soziale Begegnungen und soziale Erfahrungen. Das ist, dass wir, glaube ich, in Partnerschaften, aber auch Elternschaft, das sind tiefe, das Leben orientierende Eindrücke und ja fast Instanzen, die Sinnorientierungen bieten. Und das ist quasi, ist vielleicht nicht direkt ein Spiritualitätsersatz, weil das wäre vielleicht auch despektierlich, sondern es ist das, wie Spiritualität individuell heute von vielen Menschen erfahren wird. Und mit all diesen drei Dingen, also spirituelle Praxis, Spiritualität mit Transzendenzbezug und Spiritualität im weiteren Sinne, habe ich noch nicht das benannt, was für Steiner Spiritualität ist. Ja. Und das wird oft gar nicht geklärt. Man spricht von Spiritualität bei Waldorfschulen und meint damit in der Regel das, was ich als zweites genannt habe, nämlich Spiritualität mit Transzendenzbezug und glaubt, das findet jetzt 1:1 in der Waldorfschule statt. Mhm. Und vielleicht würde ich da ansetzen und nochmal gucken, ja, was ist Steiners Spiritualitätsansatz. Bei Steiner muss man unterscheiden, wenn man auf sein Leben schaut. Es gibt einerseits ja ein philosophisches Frühwerk, was wesentlich erkenntnistheoretisch epistemisch ausgerichtet ist, also sich mit Erkenntnisfragen beschäftigt. Und dann ab 1900 kommt seine sogenannte theosophische Phase und danach ab 1914 die anthroposophische Phase. Und da kommen eher quasi transzendente spirituelle Themen treten bei ihm auf. Aber er hat diese frühe philosophische Phase eigentlich als die grundlegende und als den grundlegenden Kernbereich auch seiner Anthroposophie aufgefasst. Er hatte eigentlich die Idee, und das ist eigentlich sein großes Konzept, dass auf der Aufklärung aufruhend das menschliche Erkennen spirituell vertiefbar ist. Also die Aufklärung hat eigentlich eine Art Gegensatz zwischen Erkenntnis und Spiritualität geschaffen. Das eine ist der Bereich des Glaubens, das andere der Bereich des Erkennens, des Wissens. Und hat es getrennt. Und das war vielleicht gesellschaftlich heilsam, weil damit natürlich auch alte Autoritätsstrukturen, die problematisch gewesen sind, aufgehoben worden sind und eine Art Befreiung eingetreten hat. Das ist vielleicht gesellschaftlich mit der Französischen Revolution am deutlichsten. Auch alte Autoritätsgefüge wurden aufgehoben, so dass Demokratie eintreten konnte. Also die alten Spiritualitätsformen sind immer, das sieht man auch in den heutigen Kirchen ja noch, immer hierarchisch.
Ja.
Sind immer auch patriarchalisch in gewisser Weise und geben auch ein moralisches Diktat aus. Also es ist da zählt das Dogma, also da zählt die Lehre, die als solche unangetastet bleiben muss. Die darf nicht befragt werden. Und das sind alles Elemente, die durch die Aufklärung vollständig aufgelöst worden sind. Also die individuelle Vernunft, das Selberdenken, die eigene Erkenntnisleistung des Individuums wird zum Maßstab der Gesellschaft. Gleichberechtigung, Auflösung patriarchalischer Strukturen und all diese Dinge, Menschenrechte, das sind alles Ergebnisse der Aufklärung. Und Anthroposophie und Steiner wollen dahinter nicht zurück. Und das ist was ganz Entscheidendes, weil das ist der Verdacht, zum Beispiel einer der Waldorf-Kritiker, Heiner Ulrich, stellt das so dar, als sei die Anthroposophie und mit ihr die Waldorfpädagogik eine Art Rückfall in eine Art voraufklärerische Bewusstseinshaltung. Mhm. Also man glaubt einfach den Aussagen Rudolf Steiners. Und das ist nie sein Konzept gewesen. Das kann man auch, wenn man eine Werkanalyse macht, stringent durchinterpretieren, dass er, für ihn ist quasi das individuelle Erkennen und die menschliche Freiheit das höchste Gut. Das hat sich, egal in welcher Phase, hält sich das durch. Er hat nie Anhänger gewünscht, er hat nie eine Dogmatik begründen wollen, ein Lehrgebäude, was dogmatisch hingenommen wird. Er hat nie die individuelle Freiheit in Frage gestellt. Und diese drei Dinge, also individuelle Erkenntnis, individuelle Freiheit, das sind Errungenschaften der Aufklärung, die quasi immanent sind in Steiners Werk. Und damit ruht er eigentlich auf den Errungenschaften der Aufklärung. Was er allerdings macht, er teilt nicht den Gegensatz, den die Aufklärung zwischen Spiritualität und Erkenntnis aufstellt, als einen Grundgegensatz zwischen Metaphysik und Erkenntnis. Das sind Dinge, die er nicht teilt. Und da knüpft er eigentlich beispielsweise an Autoren des deutschen Idealismus an Hegel, Schelling, insbesondere auch an Fichte. Und da ist die Überzeugung im deutschen Idealismus, dass das menschliche Erkennen entwicklungsfähig sei, dass es über die bloße Empirie sinnlicher Beobachtung hinaustreten kann und tiefere Erkenntnisdimensionen sich erschließen kann. Also Vertiefung des Erkennens, das ist die eine Seite von Steiners Spiritualität. Und da bezieht er sich eher auf Fichte. Und der andere Ansatz ist, dass auch die sinnliche Anschauung, und da wäre quasi nicht der Idealismus zu nennen, sondern da wäre quasi die philosophische Tradition der Phänomenologie zu nennen, also durch Vertiefung der Beobachtung, und da knüpft er an Goethe an, auch quasi in der sinnlichen Wahrnehmung einen tieferen Weltzugang sich zu erschließen. Und das ist die Quelle von Steiners Spiritualität, Vertiefung der Wahrnehmung und Beobachtung, und Vertiefung des individuellen Denkens. Und das ist ein epistemischer, erkenntnistheoretischer Ansatz. Und der findet in der Waldorfschule statt.
Ja.
Aber keine Transzendenzlehre, keine Engellehre, keine Kosmologie, nichtmals die Konzepte von Reinkarnation und Karma haben substanziell in die Waldorfpädagogik Eingang gefunden.
Das ist auch gut, dass du das erwähnst, weil es wird auch ganz viel gesprochen über Waldorfpädagogik und esoterisch und. Und ich frage mich immer, wie wird in der Waldorfpädagogik konkret zwischen esoterisch und pädagogische Praxis unterschieden? Und vor allen Dingen, welche Rolle spielen esoterische Konzepte wie etwa zum Beispiel die vier Wesensglieder und werden sie kritisch reflektiert oder werden sie überhaupt kritisch reflektiert?
Ich würde eben, also ich sage relativ streng, das esoterische Werk Steiners wird von ihm bewusst aus der Waldorfpädagogik rausgehalten. Das ist eine ganz, ganz entscheidende Sache. Es gibt verschiedene Werkpassagen bei Steiner. Das wäre zum Beispiel die Engellehre, Hierarchienlehre. Das wäre auch die Lehre, die Kosmologie Steiners, der Weltentstehung. Ein sehr esoterisches Konzept. Dann für Steiner spielt die Christologie eine riesen Bedeutung in der Anthroposophie. Und natürlich weiß man, dass Anthroposophie auch auf der Lehre von Reinkarnation und Karma aufruht. Mhm. Alle vier Aspekte, also Hierarchienlehre, Christologie, Kosmologie, Reinkarnation und Karma, Reinkarnationslehre, werden von Steiner in der Waldorfpädagogik nicht inhaltlich angewendet. Und das ist ein Fehler, den vielleicht auch viele zu treue Anhänger, aber auch viele Kritiker machen, dass sie quasi die Anthroposophie und die Waldorfpädagogik 1:1 setzen und nicht sehen, dass Steiner hier eine scharfe Trennlinie gezogen hat, wofür ich ihn eigentlich auch bewundere, weil parallel zur Entwicklung der Waldorfpädagogik hat er eigentlich seine großen Karma-Vorträge gehalten. Und hat das nochmal viel tiefer ausgeführt, was sein Reinkarnationsgedanke ist und diese Dinge. Und jeder, der Steiner liest, denkt ja klar, Karma und Reinkarnation sind Teil der Waldorfpädagogik.
Mhm, ja.
Wenn das so wäre, dann wäre die, also ich spreche jetzt wirklich dezidiert im Konjunktiv, wenn das so wäre, dann wäre die Waldorfpädagogik eine Art Karma- oder Reinkarnationspädagogik. Sprich, man würde im pädagogischen Prozess also wieder Konjunktiv, sich darum kümmern, wie man das Karma oder die Reinkarnationsbedingungen der Kinder irgendwie pädagogisch beeinflussen kann. Und das wäre außerordentlich übergriffig. Und kann sich vorstellen, zwei Kinder streiten sich auf dem Schulhof, also Petra und Jürgen, und dann machen die LehrerInnen eine Konferenz und kommen zu dem Schluss, ja, also klar, Petra ist alte Römerin und Jürgen alter Grieche. Kein Wunder, dass die sich streiten. Und man fängt also an, hypothetisch einzugreifen. Und das ist die Vermutung, dass die Waldorfpädagogik in der Tiefe genau das sucht. Und das gibt's nicht einen Beleg für. Also Steiner, der die Waldorfpädagogik von 1919 bis zu seinem Tod 1925 entwickelt hat, hat an keiner Stelle quasi substanziell, also inhaltlich Reinkarnation und Karma in irgendeiner Weise ins Spiel gebracht. Und hat übrigens auch in seinen karmischen Aussagen nie über Lebende gesprochen. Also es ist wirklich auch ein Taktgefühl im Umgang mit solchen Themen, die ihm sicherlich in der Anthroposophie wichtig sind, die aber in der Waldorfpädagogik keinen Platz haben. Was eine Rolle spielt, das ist ein sehr tiefgehender Ich-Begriff. Das ist, glaube ich, auch, oder Individualitätsverständnis. Und da spielt auch der Reinkarnationsgedanke eine Rolle, wenn ich darauf vielleicht, das war ja auch deine Frage, wenn ich kurz eingehe. Steiner und auch die Waldorfpädagogik geht davon aus, dass jeder Mensch so etwas wie einen individuellen Wesenskern hat. Ein menschliches Ich. Das wird man wahrscheinlich nie empirisch beweisfähig hinkriegen. Also wenn man fragt, beweis mir, dass es ein Ich gibt, mit allen Methoden der Psychologie oder sonst was. Ich wüsste nicht, wie das gelingen soll.
Ja,
ich wüsste nicht, wie das gelingen soll. Trotzdem haben wir auf der Empfindungsebene als Pädagogen, sicherlich auch die Eltern, aber auch in unseren sozialen Beziehungen, erleben wir jeden Menschen und auch uns selbst als Persönlichkeiten wahr. Vielleicht nicht homogen, vielleicht sehr heterogen, vielleicht auch in verschiedenen Phasen des Lebens inkonsistent. Aber trotzdem gibt es quasi wie dieses Bewusstseinszentrum, was wir Ich nennen. Mhm. Und es gibt verschiedene Persönlichkeitstheorien. Woher kommt denn das, was wir Persönlichkeit nennen? Und die gegenwärtig quasi populärste Form ist die Sozialisationstheorie, die davon ausgeht, dass wir Menschen quasi durch unsere Sozialisationserfahrungen, Kultur, Sprache, Familie, Erziehung, Freunde und so weiter geprägt werden, unserem sozialen Umkreis. Und da kommen auch noch Aspekte der Gehirnforschung hinzu, dass also wie Prägungen auch quasi durch das Gehirn verarbeitet werden, wann sie besonders intensiv sind, wenn sie in gewisser Weise emotional begleitet werden. Das sind alles wichtige Erforschungen und man kann auch differenziert sagen, wie vielleicht Sprache anders prägt als Kultur, ob mhm. vielleicht es gibt Theorien, die sagen, entscheidend sind eigentlich die Peer Groups für unsere Prägungen und Wertesysteme. Es gibt auch auf der Basis Selbstwirksamkeitskonzepte, wie können wir pädagogisch Selbstwirksamkeitserfahrungen steigern? Das hat im Wesentlichen eine psychologische Dimension. Mhm. Bei Steiner geht es über das Psychologische einer Selbstwirksamkeitserfahrung hinaus, dahin, dass er davon ausgeht, es gibt tatsächlich eine Instanz, die er Ich nennt oder Individualität, die vielleicht gar nicht mal 100% unseres Wesens ausmacht, die vielleicht je nachdem auch nur 3% ausmacht, wenn ich jetzt in Prozenten sprechen kann. Das ist ja auch vielleicht nicht ganz angemessen, das zu quantifizieren, weil es sich eigentlich um Qualitäten handelt. Aber lassen wir mal diesen Quantitätsbegriff, nehmen wir den mal. Also angenommen, 97% dessen, was wir sind, ist durch Sozialisation erworben. Dem würde man ja keine Absprache geben. Und man weiß auch von sich selbst, dass man im Laufe des Tages mal mehr bei sich ist und mal vielleicht auch mehr fremdbestimmt ist. Also die Qualitäten von Selbst- und Fremdbestimmung oder Selbstwirksamkeit und Fremdbestimmung variieren auch quasi im Tagesverlauf, wenn ich also ganz quasi in einer Sache drin bin, die mir wichtig ist, oder wenn ich vielleicht nach einem anstrengenden Tag mich ausruhe. Das sind andere Selbstwirksamkeitsprozesse. Mhm. Und es gibt auch Lebensphasen, wo man manchmal denkt, ist das noch mein Leben? Will ich das eigentlich? Ist das der Beruf, sind das die Verhältnisse, in denen ich mich wohlfühle? Bin ich nicht quasi nur noch ein Rad in einem großen Räderwerk? Mhm. Also jeder Mensch ringt um diese Frage von Selbstbestimmung. So, was macht die Waldorfpädagogik? Die sagt nichts anderes. Wir nehmen an, mehr kann man nicht sagen, dass jeder Mensch die Anlage zu einer selbstbestimmten Individualität hat. Und diese Individualität, die selbstbestimmungsfähig ist, die adressieren wir in unserem pädagogischen Prozess. Wir geben den Kindern das Gefühl, ja, es kommt auf dich an. Und ich nehme deine Neigungen ernst, ich nehme deine Begabungen ernst, ich nehme dich so, wie du bist, an und schaffe einen pädagogischen Rahmen, der dir die besten Entwicklungsmöglichkeiten bietet. Und das ist eigentlich das Zentrale. Ich war ja Ausgangspunkt Reinkarnationsgedanke. Der Reinkarnationsgedanke kommt nur an einer Stelle ins Spiel, dass wir nämlich merken, Kinder kommen durchaus nicht als unbeschriebene Blätter, also Tabula rasa, auf die Welt, sondern sie kommen mit, jedes Kind ist verschieden. Das merkt man in Familien, klar, also in relativ gleichen Bedingungen, Lebensbedingungen. Das merkt man in Kulturen. Und jeder Pädagoge sieht die Verschiedenheit der Kinder. Und die Annahme, und das ist wirklich eine Annahme, die Waldorfpädagogik trifft, ist, die Verschiedenheit der Kinder ist zum Teil, nicht absolut, auch da würde ich auch sagen, hat Familie ihre Rolle und so weiter und Kultur, aber zum Teil selbst gegeben. Also wenn ein Kind bestimmte Begabungen und bestimmte Anlagen hat, dann kommen die nicht notwendig aus Genen, was eh schwer nachzuweisen ist, sondern das hat das Kind selbst erworben. Das heißt, ich anerkenne, der Reinkarnationsgedanke ist eine Theorie, sagen wir mal, eine Gedankenform, ein Gedankenmodell, was es möglich macht zu denken, dass Individualität auf sich selbst beruht. Dass das, was ich bin, ich dadurch geworden bin, dass ich es mir selbst erworben habe. Mehr brauche ich für den pädagogischen Prozess nicht anzunehmen. Ab dann geht es nur noch darum, ich anerkenne das Kind, wie es ist, und versuche es so anzusprechen, dass es sich bestmöglich entwickeln kann. Hm. Und ich glaube, dass das, sagen wir mal, auch zu dem hohen Erfolg der Waldorfpädagogik führt. Der liegt ja daran, dass Eltern bereit sind, Kinder auf eine Waldorfschule zu schicken. Sonst gäbe es die Schulen nicht.
Ja, klar.
Und das geschieht weltweit. Es ist nicht etwas, was ist ja kein deutsches Phänomen, sondern es gibt über 1000 Waldorfschulen weltweit. Ich bin viel auch in anderen Ländern unterwegs, in der Lehrerinnenbildung. Und das funktioniert nur, weil Eltern das Gefühl haben, das ist ein Ort, wo mein Kind gesehen wird, das ist ein Ort, wo mein Kind verstanden wird. Und diese Form der Anerkennung, die Pädagogik der Individualität des Kindes gegenüber aufbringt, das führt zum Vertrauen der Eltern, ihre Kinder dorthin zu schicken. Mhm. Und wir selber, das kann man auch an sich selbst gut beobachten, wenn man zurückdenkt an seine eigenen Erfahrungen. Wir hatten alle Lehrer, wo wir das Gefühl haben, Gott, der versteht mich nicht, der hat schon sein Urteil gebildet oder jedes Mal, wenn man einem Menschen begegnet, der einem nicht versteht oder von dem man sich nicht verstanden fühlt, das ist so was sehr Subjektives, ja, nicht von dem man sich nicht gesehen wird, dann verschließen wir uns. Mhm, ja, wir schließen uns ab. Das ist wie
ein Abwehrmechanismus.
Ja, man öffnet sich nicht. Und umgekehrt, da wo man sich verstanden fühlt, da wo man sich gesehen fühlt, öffnet man sich. Und dieser Moment sich öffnen, sich zeigens, das hat einen pädagogischen Wert. Das hat einen Wert für den Lernprozess. Und das ist das, was die Waldorfschule versucht zu leisten, und zwar als System und natürlich auch durch die einzelne Lehrperson, dass man Kindern einen Ort schafft, wo sie gesehen werden und wo sie sich so entwickeln dürfen, dass sie geachtet werden in dem, was sie als Persönlichkeiten sind. Ja. Da sehe ich quasi, und das macht der Reinkarnationsgedanke nur quasi als Strukturmerkmal und nicht als, dass ich anfange, da Spekulationen dran anzuschließen, das verbietet sich. Und ich glaube, dass da ein großer Wert liegt, diese Art Anerkennung von Individualität würde ich es nennen.
Ja, total, da bin ich voll bei dir und deswegen frage ich mich, für diejenigen, die das auch noch nicht so ganz klar haben, wie zeigt sich denn Spiritualität im Unterrichtsalltag konkret? In der Waldorfschule.
Vielleicht gehe ich nochmal zurück auf diese drei Kategorien, die ich genannt habe. Ich habe von der spirituellen Praxis gesprochen. Die zeigt sich aus meiner Sicht im Unterricht gar nicht. Es werden also keine spirituellen Praktiken im Unterricht durchgeführt. Allerdings, das hat Steiner erwartet von den LehrerInnen, er sagt immer, Erziehung ist Selbsterziehung, sprich die, soll man sagen, Credibility, also Glaubwürdigkeit einer Lehrperson, hängt davon ab, ob sie sich selbst erzieht, ob sie an sich selber arbeitet. Also weil jeder Mensch hat Schwächen, jeder Mensch hat Einseitigkeit.
Ja, klar.
Wenn ich die ins Klassenzimmer trage, so wie ich bin, und nicht bereit bin, daran zu arbeiten, angenommen, ich bin ungeduldig. So, Ungeduld ist für Kinder, die vielleicht es schwer tun zu lernen, die ihre eigene Zeit brauchen, die auch vielleicht langsamer mit Dingen beschäftigen und haben einen ungeduldigen Lehrer oder Lehrerin, das wird für die zur Qual. Merkt man, es kann in manchen Berufen ist Ungeduld vielleicht was Fantastisches, weil da kommt Drive in etwas rein, ja, das ist irgendwie das bringt auch irgendwie Dynamik und so, und man soll auch kein langweiliger Lehrer sein, darum geht's auch nicht. Ich habe ja nur ein Beispiel rausgegriffen, aber das kann für Kinder zum Problem werden. Umgekehrt, wenn ein Lehrer so ganz ganz ruhig und ausgeglichen und niemals auch quasi, das ist für Kinder, die vielleicht auch ein bisschen sich reiben wollen, und so, denen fehlt die Reibungsfläche. Sprich, wir sind als Menschen, wie wir sind, in unseren Bedingtheiten treten wir auf. Und Steiner erwartet von jeder Lehrerin, von jedem Lehrer, dass sie quasi an sich selber arbeitet. Weil es zeigt sich, meine Schwäche im Klassenzimmer zeigt sich in nicht gelingenden pädagogischen Situationen, in Konflikten, in Unruhe, in quasi wie auch immer. Also dass ich merke, da ist was schiefgelaufen.
Ja, ja.
Und die Bereitschaft der Lehrperson, das jetzt nicht autoritativ gewissermaßen einfach zu bewerkstelligen, also damit zurechtzukommen, indem ich meine Autorität einfach einsetze, sondern indem ich an mir arbeite und frage, welchen Anteil habe ich an der Situation, was kann ich tun, indem ich an mir selber arbeite, dass das Kind vielleicht bessere Bedingungen hat hier im Klassenzimmer. Ja. Das ist das, was spirituelle Praxis im steinerschen Sinne ist, Selbsterziehung, die aber nur auf die Lehrperson sich bezieht, nicht ins Klassenzimmer eintritt. Die zweite Form, Metaphysik und Transzendenzbezug, das sagte ich, das ist ja kulturbezogen. Da sind wir vielleicht in Deutschland noch relativ geprägt durch die europäisch-christlichen, abendländischen Traditionen. Auch das ist in einer Migrationsgesellschaft natürlich inzwischen auch anders geworden, ja, und diverser geworden. Aber ich bin auch oft in Indien, wo zum Beispiel der Hinduismus eine sehr starke Rolle spielt. Und da kann Waldorfschule kulturbezogen in diesen religiösen Formen, vor allen Dingen in der frühen Kindheit, stattfinden. Ich glaube, da bin ich überzeugt, dass Kinder, heranwachsende Kinder, diese Art kulturelle Identität, die Religionen vermitteln und auch diese höheren Sinngebungsdimensionen, die auch anschaulich werden in jeder Religion, das ist die Anschaulichkeit, also die Rituale, die es gibt, die Bilder, die Narrative, die es gibt, das hat eigentlich, das ist die Kraft jeder Religion, sie hat so eine Art kulturelle Gemeinschafts- und Identitätsbildung,
okay,
in vergangenen Zeiten gehabt, leider immer quasi. Also es ist immer eine Identität, die andere Identitäten zugleich in Frage stellt. Es gibt ja kaum eine friedliche Religion in der Welt, ja?
Ja,
oder es gibt kaum eine friedliche Koexistenz von Religionen in der Welt. Oder gab es geschichtlich nicht. Heute sind wir vielleicht in gewisser Weise
besser aufgestellt, aber auch nicht so
ganz. Also sagen wir mal, in Europa gab es jetzt lange keine Religionskriege, aber ich meine, Nordirland-Konflikte ist noch nicht so lange her.
Genau.
Und so weiter. Und wir treten in neue Religionskonflikte auch ein zwischen Islam und Christentum und Islam und Judentum natürlich auch. Das heißt, diese gemeinschaftsbildende Kraft der Einzelreligion hat auch immer was Exklusives und auch nach außen Aggressives. So, davon muss man sich natürlich vollständig verabschieden. Ich glaube aber, dass man das Identitätsbildende für sich nicht einfach beiseite lassen sollte. Ich glaube, dass es in der kindlichen Erziehung einen Wert hat.
Mhm.
Und da sollte quasi, wir machen aber an der Waldorfschule keine religiöse Erziehung im Sinne der Konfession. Es geht nicht darum, also Waldorfschulen sind nicht per se christliche Schulen. Sie können in Europa im kulturellen Umraum des Christentums auch mit dem Christentum religiös auftreten. Aber sie treten in Ländern wie in China auf der Basis des Taoismus auf und des Buddhismus, Ländern wie Indien auf Basis des Hinduismus. Und selbst wenn man nach Israel geht, wo ich gewesen bin, ist es interessant. Es gibt dort Waldorfschulen, ja, in christlichen Gemeinschaften. Es gibt aber auch Waldorfschulen in jüdischen Gemeinschaften, in arabischen Gemeinschaften. Es gibt Waldorfschulen, wo Juden und Araber zusammen draufgehen. Das heißt, die Schule selber ist, das wäre ja, wenn man jetzt eine katholische Schule nehmen würde, wäre das ja gar nicht das Denkmodell. Man würde sagen, egal wo eine katholische Schule auftritt, tritt sie natürlich mit dem Anspruch der katholischen Erziehung auf. Und das ist ihre Identität. Die Waldorfschule tritt nicht überall, wo sie auftritt, mit dem Anspruch des Christentums auf. Das ist eine ganz entscheidende Aussage, sonst würde es nicht funktionieren. Das ist auch von Steiner nie so gemeint. Für Steiner ist es so, dass das Religiöse überkonfessionell in der Waldorfschule verankert ist und die Konfessionsbindung an den Ort, an den geografischen Ort der Schule, in welcher Kultur sie stattfindet. Und es gibt eben auch inzwischen ja auch interreligiöse Waldorfschulen und überkulturelle Waldorfschulen, multikulturelle Waldorfschulen. Mhm. Und das sind alles Dinge, die auch so gedacht sind, dass das Religiöse einen menschheitlichen Erziehungswert hat, unabhängig von einer Konfession. Das wäre die zweite Form. Und wenn ich Narrative der Religion in der Waldorfschule auftreten lasse, dann muss es pädagogisch begründet werden. Es darf nicht religiös begründet werden. Sprich, in der Waldorfschule gibt es prominenterweise, fast die einzige Schulform, wo ich es kenne, ein sogenanntes Michaelsfest.
Ja.
Es geht auf den Erzengel Michael zurück, aber auch der wird selbst in christlichen Kreisen nicht besonders gefeiert. Das ist eher so ein anthroposophisches Ding. Und viele Waldorfschulen machen das, weil sie glauben, das ist die Spiritualität der Anthroposophie, die hier in der Waldorfschule stattfinden muss. Und damit macht sie aus meiner Sicht erstens einen Fehler und macht sich zu Recht angreifbar.
Mhm.
Das heißt nicht, dass man das Michaelsfest nicht feiern darf, aber man darf es nicht aus anthroposophischen Gründen feiern.
Genau.
Das Michaelsfest, wenn man, es ist ja der Erzengel, der gegen den Drachen kämpft. Und das ist ja, sagen wir mal so, der Drache als Repräsentant des Bösen. Es braucht eine gewisse Kraft, einen gewissen Mut und eine gewisse Entschlossenheit, gegen Unrecht und Ungerechtigkeit aufzutreten. das ist quasi das Bild, was sich in diesem Michaelskampf gegen den Drachen verbirgt. Und das hat einen erzieherischen Wert, dass die Kinder, wenn Gerechtigkeit stattfinden soll in der Welt, dann passiert die nicht, indem ich nichts tue.
Ja, genau. Das ist leider aber nicht so, es kommt leider nicht so an bei viele Leute, sondern es kommt eher so mit diesem Blick aus, ja, wir zeigen euch, wie das religiös ist, was religiös dahinter steckt, und so wird das immer gemacht und es wird immer wieder gemacht, und dann gibt es auch keine andere, also es gibt auch kein Gleichgewicht zwischen zum Beispiel diesem Michael-Fest und andere Feste, die vielleicht auch da stattfinden können, weil wir tatsächlich auch in einer Gesellschaft sind, in denen einfach nicht nur diesen christlichen Blick auch geworfen werden soll.
Ja. Genau, das ist der Punkt. Es hat eine gewisse, wenn man es so sehen würde, hätte es eine religiös-dogmatische Überformung.
Ja, ja.
Und da ist die Waldorfschule zumindest nicht unanfällig für. Da bin ich auch ein Kritiker dessen, der real existierenden Waldorfschule, ja, dass man diese Dinge nicht genügend klar macht. Im Übrigen kam das nicht von Steiner, der Gedanke des Michaelsfestes in der Waldorfschule. Ja. Das haben eher Nachfolger dann so inszeniert. Und in China zum Beispiel, wo Drachen eine ganz andere Symbolik haben, also wer Menschen stammen von den Drachen ab, das sind Götter,
ja,
eigentlich.
Ja, die bringen auch Glück und so, ne? Also es ist auch,
ja, also das wäre verrückt, die quasi mit dem Bösen in Verbindung zu bringen, gegen das man kämpft. Insofern muss man sehen, da ist die Waldorfschule wirklich, sollte sie ihre Chance nutzen, solche Narrative zu nehmen, aber sie pädagogisch zu begründen. Und da hat diese zweite metaphysische Religionsform oder Spiritualitätsform ihren Platz. Mhm. Ich glaube, dass am weitesten verbreitet in der Waldorfschule die Form ist, die ich Spiritualität im weiteren Sinne nenne. Ich glaube tatsächlich, die Sorge, dass Waldorfschule zu okkult, zu esoterisch, zu spirituell ist, das ist eine Sorge, die eher quasi, wie soll man sagen, eine ausgedachte Form ist. Hm. Ich sage es mal vorsichtig. Also empirisch gibt es zumindest keine Belege. Wir haben ja Absolventenstudien gemacht, auch seitens der Alanus-Hochschule, und haben auch die Frage gestellt, ob Waldorfschüler das Gefühl hatten, dass da irgendwie eine Indoktrination oder weltanschauliche Manipulation stattgefunden habe während ihrer Schulzeit. Und das ist dezidiert nicht der Fall. Also nicht mal 1% aller Waldorfschüler hat irgendein Verhältnis zur Anthroposophie. Hätte da Indoktrination oder Manipulation stattgefunden, wie beispielsweise der Erziehungswissenschaftler Klaus Prange in seiner Schrift Erziehung zur Anthroposophie vermutet, mhm, und auch viele, viele Kritiker wie Oliver Rautenberg und andere, wenn das stattgefunden hätte, dann wäre das sehr schlecht praktiziert worden, weil es ist, also dann wäre es eine schlechte Indoktrination. Aber es ist im Faktum, es findet nicht statt. Und man kann sagen, ich glaube, es sind keine 10% der Waldorf-LehrerInnen, die ein persönliches Verhältnis zur Anthroposophie haben. Also ja, vielleicht ja. 10-15%. Mehr werden es nicht sein. Vielleicht mehr im Klassenlehrerinnenbereich als im Bereich der Fach- und OberstufenlehrerInnen. Das heißt, man muss die real existierende Waldorfschule da auch sehr, sehr auch vielleicht besser anschauen. Mhm, also das ist, das spielt keine große Rolle. Was aber, glaube ich, weshalb die Waldorfschulen trotzdem ein Ort für Spiritualität in Anführungszeichen sind, das liegt daran, dass diese dritte Kategorie, glaube ich, wo Menschen über Natur, Kunst und soziale Erfahrungen eine Art Spiritualitätserleben haben, dass sie da an der Waldorfschule einen offenen Ort für finden. Sprich, es gibt viele Lehrer, sagen wir mal einen Biologielehrer, der hat ein tiefes Verhältnis zur Natur und hat auch eine Bewunderung für das, was der Kosmos ist, was die Intelligenz in jeder Blume, in jedem Tier ist und die Schönheit da drin. Ja. Und das hat solchen Menschen dazu geführt, irgendwann Biologie zu studieren. Und er möchte auch diese Begeisterung für das, was Naturphänomene sind, an die Kinder herantragen. Und im Regelschulsystem sind solche Lehrpersonen manchmal zu sehr dem Prüfungsdruck, dem Leistungsdruck, dem Selektionsdruck, alles das, was quasi das sind die engen Formen eines sehr stark normierten und standardisierten Schulsystems, mhm, und findet für das, was die eigentliche Leidenschaft ist, keinen Platz. Und die Waldorfschule mit ihrem Epochenunterricht, mit ihrer Würdigung der Fächer gibt solchen Lehrpersonen viel mehr Entfaltungsraum. Das Gleiche findet man begeisterte Musiklehrer, die plötzlich wie ein Spielfeld haben in der Schule, mit den Kindern Musik zu machen.
Ja.
Der Werklehrer, Werklehrerin und all diese Dinge. Das heißt, die Waldorfschule schafft einen Ort, wo Menschen, die mit ihren Fächern einen vertieften Weltbezug haben, diese Begeisterung für diesen Weltbezug im Klassenzimmer sich entfalten zu lassen und die Kinder da heranzuführen. Das ist das eine, wo ich glaube, das ist die Spiritualitätsform der Waldorfpädagogik, die heute sehr valide ist.
Mhm, ja.
Und auch tolle LehrerInnen-Persönlichkeiten an die Schulen heranführen. Das sind einfach begeisterungsfähige Menschen, wo die Kinder das Gefühl haben, sie werden wirklich in diese Welt des Faches mit hineingenommen.
Ja.
Und das zweite ist die hohe Anerkennung der Kindesindividualität, das, was ich vorhin schon sagte.
Mhm.
Das wäre so für mich das stärkste Spiritualitätsfaktor.
Ja. In einem kürzlich stattgefundenen Kolloquium wurde darauf hingewiesen, dass alte Formen der spirituellen Praxis innerhalb der Waldorfpädagogik nicht mehr greifen. Welche neuen Ansätze siehst du, um die spirituelle Dimension im 21. Jahrhundert lebendig zu halten?
Was ich glaube, was Steiner versucht hat und wo ich auch hinterstehe, das ist, wo beides eigentlich ein bisschen von dem, was ich vorhin sagte, über das, was die neue Spiritualität der Anthroposophie ist. Das ist ja alte Spiritualitätsform, quasi dogmatische Lehre, Transzendenzbezug, auch Autorität dessen, der die Spiritualität vertritt, das wären alles alte Formen.
Mhm.
Und man muss sagen, Teile der Anthroposophenschaft und derjenigen, die Anthroposophie vertreten, hängen diesen alten Formen auch nach. Also betrachten die Anthroposophie als Dogmatik, unterwerfen sich quasi den Aussagen Rudolf Steiners, haben quasi ein naiv-gläubiges Verhältnis zu metaphysischen Inhalten der Anthroposophie. Das wären alte Formen.
Mhm.
Neue Formen wären erkenntnisgegründet, wären beobachtungsgegründet. Sprich, genügen dem, was das heutige moderne Bewusstsein fordert, vollständige kognitive, rationale Durchdringung, auch begriffliche Darlegung und vollständige Beobachtung dessen, worüber man spricht. Dafür fordert Steiner eine Sensibilisierung, also der Beobachtung, eine Vertiefung der Begriffsbildung. Und die Form, in der er das in der Waldorfschule, Waldorfschule ist ja nicht der Ort, wo Anthroposophie stattfindet. Insofern, das hat er nie so gewollt. Aber er wollte, dass quasi diese Erlebensformen auch nicht ausgeschlossen werden. Und die authentischste Erlebensform, die in der Waldorfschule ihren Ort hat, ist die Kunst für Steiner.
Mhm.
Das heißt, er hat das wirklich als eine Art Gesamtkunstwerk betrachtet. Also durch Kunstung quasi aller Bereiche, durch Kunstung des Unterrichtes. Auch die Lehrerinnenpersönlichkeit sollte quasi künstlerisch inspiriert handeln können. Das heißt also nicht aus vorgefertigten Normen, nicht aus Schablonen, sondern quasi aus Beobachtung, situativ quasi das Richtige zu tun. Das ist so das Ideal.
Mhm.
Und das Merkmal der Kunst ist, Kunst ist immer an die sinnliche Erscheinung gebunden. Ja, es ist immer erfahrungsgebunden. Und das ist das, was die Waldorfpädagogik wünscht, dass alles, was die Kinder lernen, sollen sie selber erfahren.
Mhm.
Das ist so wenn es für mich ein Mantra gäbe, also in Anführungsstrichen, der Waldorfpädagogik, dann würde es für mich lauten, alles, was die Kinder lernen, sollen sie selber erfahren, sollen sie selber tun. Und damit habe ich quasi die Individualität des Kindes in seinem eigenen Erfahrungsraum zu dem gemacht, was den Lernprozess valide macht.
Ja.
Und das würde ich tatsächlich als moderne Spiritualität ansehen.
Ich glaube, das ist auch der Grund, warum, einer der Gründe, warum ich meine Kinder auch in die Waldorfschule auch geschickt habe. Auch wenn ich nicht überall, also oder wir bleiben jetzt erstmal einmal ganz kurz in der Praxis oder gehen einmal ganz kurz in der Praxis, und auch wenn es nicht überall so der Fall ist, gibt es Waldorfschulen, die eine, sagen wir mal so, heterogene Schülerschaft haben, oft auch aus unterschiedlichen religiösen und kulturellen Hintergründen. Wie lässt sich die spirituelle Dimension der Waldorfpädagogik in einem pluralistischen Umfeld gestalten, ohne einzelne SchülerInnen auszuschließen?
Das sind eben auch neue Herausforderungen. Die Waldorfschule ist, muss man sagen, den Diversitätsanforderungen unserer gegenwärtigen Gesellschaft erstmal noch nicht vollständig exponiert.
Mhm.
Ja, also es, ja. Man muss sehen, also die Zahlen, wenn man sie sich anschaut, in der gegenwärtigen deutschen Schullandschaft, würde man sagen, die Anzahl der Prozentzahl der Kinder mit Migrationshintergrund liegt bei über 40%. Das ist die Realität in Deutschland. Ja. Und das variiert natürlich auch von Schulen und auch von, ob es ländlich oder städtisch ist und so weiter. Und bei der Waldorfschule ist der Migrationsanteil bei 4-8%.
Ja, genau.
So, und das halte ich erstmal für schrecklich. Waldorfschulen sind nicht Schulen in der Mitte der Gesellschaft. Waldorfschulen sind Schulen für eine bildungsbürgerliche Klientel, die quasi eigentlich nicht dem Migrationsmilieu entstammt. Und sollten sich Kinder mit Migrationshintergrund in der Waldorfschule befinden, dann ist quasi das Bildungsniveau der Eltern in der Regel enorm hoch.
Ja.
Und ich glaube, dass das eine große Entwicklungsherausforderung für die Waldorfpädagogik der Zukunft ist, sich quasi mit dem Anspruch auch der Diversität zu begegnen, in die Mitte der Gesellschaft zu stellen. Es gibt einige Waldorfschulen, interkulturelle Waldorfschulen, beispielsweise in Mannheim. Ich selber seitens der Alanus-Hochschule habe eine Kooperation mit einer Waldorfschule oder einer Waldorf-orientierten Schule in Oakland, in Kalifornien, die am echten Brennpunktviertel entstanden ist. Und weil das ist eine Frage, wie macht die das?
Ja, genau.
Die macht, erstens ist es so, die Kinder kommen größtenteils wirklich aus Armutsverhältnissen und sind nicht mal, also die meisten sind auch quasi muttersprachlich nicht Englisch aufgewachsen. Es sind also viele Sprachen, vor allen Dingen spanische oder asiatische Sprachen gesprochen an der Schule. Das erste ist, dass auch die Lehrerschaft, also das Kollegium, ist genauso divers wie die Schülerschaft. Darauf würde ich achten. Das muss man auch erstmal einlösen, dass die Kinder sich auch vertreten fühlen, dass sie nicht quasi nur die Schülerschaft divers ist. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, dass ich die kulturellen Hintergründe der Kinder in das Curriculum integriere. Durch Feste, die man feiert, die nicht nur christlich sind, durch Erzählungen, die man aufgreift, die nicht nur die Gebrüder Grimm darstellen, durch Geschichtsunterricht, der quasi nicht national orientiert ist, sondern global orientiert ist. Also, dass ich quasi, natürlich, auch wenn die Schule in Deutschland stattfindet, es ist wichtig und sinnvoll, dass das, was die geografische Kulturdimension ist, für die Kinder auch erfahrbar wird, deutlich wird.
Definitiv.
Trotzdem muss man quasi, je nachdem, welche Klassenzimmersituation hat, und das kann Waldorfschule leisten, weil sie curricular da sehr offen ist, würde ich die Kulturbedingungen der Kinder, die in der Schule sind, die Kulturhintergründe, substanziell mit in den Unterricht integrieren. Und in den Ländern, in denen ich bin, von denen ich gerade erzählt habe, in China und in Indien, da ist es so, dass das Curriculum kein deutsches Curriculum mehr ist, sondern tatsächlich quasi die vom Geschichtsunterricht, vom Literaturunterricht und so weiter, die Bedingungen dieser Länder eben auch integriert. Und das nennt, für mich ist der Hauptaspekt, Waldorfschule muss kulturadaptiv sein.
Ja.
Muss also andere Kulturen so gut wie möglich adaptieren können und kann dabei trotzdem, weil es ja eine Anthropologie hat, die überkulturell ist, kann trotzdem eine Identität bewahren.
Ja, Fakt ist, dass heutzutage in diesem multikulturellen Gesellschaft ist besonders wichtig, inklusiv zu sein. Da stellt ich mich immer wieder die Frage, ob sich postmigrantische Perspektiven und die spirituelle Dimension der Waldorfpädagogik verbinden lassen?
Ich glaube ja. Es ist eine Herausforderung, je nachdem, in welchem Land man sich bewegt und je nachdem, in welcher Kulturdimension man sich bewegt. Ein gutes Beispiel dafür ist die USA. Die USA ist natürlich als Migrationsgesellschaft noch viel weiter entwickelt oder was heißt weiterentwickelt, hat eine längere Geschichte als Migrationsgesellschaft, als jetzt die deutsche Gesellschaft. Trotzdem ist es da so, es gibt quasi Waldorfschulen, die als originale Waldorfschulen im Privatschulbereich existieren und die, sagen wir mal, von einer gehobenen Klientel, also bildungsprivilegierter Elternhäuser oder ja Kinder aus privilegierten Familien besucht wird. Das ist das eine. Und dann ist seit etwa ja, 15 Jahren, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, vielleicht ein bisschen länger, sind sogenannte Charter Schools begründet worden, wesentlich in Kalifornien, aber auch in anderen Ländern. Das sind Schulen in staatlicher Trägerschaft oder städtischer Trägerschaft, die die Freiheit haben, sich ein Profil zu geben. Und viele dieser Charter Schools haben sich das Profil Waldorf gegeben. Und damit tritt dieser Change überhaupt erst ein. Dadurch kommen quasi Kinder, die nicht schon aus einem Bildungsbürgertum kommen, sondern aus den Regionen, also aus der regionalen Umkreis der Schule, so wie dieser regionale Umkreis beschaffen ist, treten an die Waldorfschulen heran. Und diese Schule in Oakland, von der ich erzählt habe, ist genauso entstanden. Das heißt, die Kinder, die Eltern müssen kein Schulgeld bezahlen. Das ist ja schon mal die erste Grenze, die quasi auch selektiv wirkt in gewisser Weise.
Ja, klar.
Und das haben wir in Deutschland leider immer noch so. Das ist ja nicht Wunsch der Waldorfschulen. Steiner wollte Waldorfschulen immer inklusiv haben.
Die Grundungsprinzip eines Waldorfschule war auch überhaupt
Schule für Arbeiterkinder.
Ja, genau.
Also. Es war der große Geldgeber Emil Moll, der es möglich machte. Und jetzt sind wir in Deutschland in der Schule, es sind quasi Privatschulen. Dadurch muss ein Teil auch privat finanziert werden, anders können sie nicht existieren. Wahrscheinlich bräuchte man eine riesengroße Waldorfstiftung, die hochvermögend ist, um dann quasi da heraus, so wie Emil Molt es damals gemacht hat, Schulen zu schaffen, für die, bei der kein Schulgeld erhoben werden, keine Beiträge, Schulbeiträge erhoben werden müssen. Und dann würde man überhaupt diesen Change erst hinbekommen, von dem du sprichst und den ich auch für nötig erachte. Yeah. Und ich glaube, man müsste diesen Weg noch viel offensiver beschreiten und sehen, das ist eine finanzielle Entscheidung. Aber wenn man dann eine, sagen wir mal, diversere Elternschaft hat, dann kann man quasi diesen Gedanken einer Waldorfschule, die in der Mitte der Gesellschaft steht, überhaupt erst realisieren. Mhm. Das haben wir in Deutschland nur an einzelnen Modellschulen bisher durchgeführt, aber nicht in der Waldorf-Bewegung. Nee. Das ist in den USA, in der Charter School-Bewegung schon viel weiter gediehen. Und interessant ist für mich, ist das wie der Probelauf. Ja, man könnte ja die Gründerin, das ist die School for Creative Education in Oakland, Ida Obermann, die hat es mal so dargestellt, Schule hat eigentlich bisher immer im Gewächshaus stattgefunden. Ja,
toll. Ja.
So, und jetzt ist das Gewächshaus weg. Und man muss gucken, funktioniert es dort auch? Funktioniert es auch an dieser Stelle der Gesellschaft? Und interessanterweise ist diese Schule sehr erfolgreich. Selbst was die staatlichen Anforderungen an Leistungen an Schulen angeht. Also es ist so, dass die Vertreter des Staates eher sagen, ups, ihr habt solche Kinder, wie könnt ihr so gute Leistungen machen? Mhm. Und Ida sagt darauf, wie du Waldorf. Das heißt, also ganz pragmatisch, Waldorf macht es möglich, dass wir so integrativ arbeiten können. Hm. Und das ist für mich ein bisschen so ein Zukunftsbild, wo es aber eben vor allen Dingen politisch-finanzielle Stellschrauben gibt, die geändert werden müssen. Vom Ansatz her kann Waldorf das leisten, da bin
das
ich überzeugt.
Das glaube ich auf jeden Fall. Just, glaubst du, es gibt einen Weg, wie Anthroposophie und Spiritualität in der Waldorfpädagogik zeitgemäß vermittelt werden können, ohne dogmatisch zu wirken? Weil das ist auch eben das Problem. Es wirkt immer ein bisschen dogmatisch. Das Thema hatten wir schon. Gibt es einen Weg, in dem das vermittelt werden kann, ohne dass diese Dogma da auch im Vordergrund steht?
Ehrlich gesagt, es muss nicht vermittelt werden. Es ist nicht Aufgabe der Waldorfschule, Anthroposophie und Spiritualität zu vermitteln. Das ist für mich eine ganz klare Position. Ich glaube aber, dass man, wenn man auf die Waldorf-LehrerInnenbildung schaut, und da muss man sich natürlich mit den Grundlagen der Waldorfpädagogik beschäftigen. Das ist wichtig und nötig, dass die als Lehrerinnen an der Waldorfschule anfangen, auch die Hintergründe der Waldorfpädagogik kennen, dass sie die Methoden kennenlernen, dass sie auch die Anthroposophie in ihren Konzeptionen kennenlernen. Und da ist es eher wichtig, dass man sichtbar macht, dass die Anthroposophie einen epistemischen Ansatz hat, einen erkenntnisgegründeten Ansatz. Und sobald das erlebbar wird, dass es was völlig Undogmatisches ist, was also am Erkenntnisvermögen des einzelnen Menschen anschließt und kein Bekenntnis fordert. Viele Menschen, die abgeschreckt sind von der Waldorfpädagogik, denken, das ist, als müsste man irgendwie, das fragen mich auch meine eigenen Studierenden an der Alanus-Hochschule, muss ich Anthroposoph sein, um Waldorflehrerin zu werden? Sag ich, nein, nein, das wäre völlig absurd. Das wäre völlig absurd. Das ist ja Welt. Ich bin der Überzeugung, dass die Weltanschauung das Individuellste ist, was wir als Menschen in der Gegenwart für uns finden müssen. In früheren Gesellschaften ist die Weltanschauung diktiert worden. Das so haben totalitäre Systeme funktioniert. Aber so hat auch die Kirche funktioniert. Wer quasi aus dem Weltanschauungskonsens der katholischen Kirche, sagen wir mal, im 14. Jahrhundert ausgeschert ist und Fragen gestellt hat, musste dafür mit dem Leben bezahlen. Mhm. Das heißt, die Religion war quasi das Dogma, was autoritär durchgesetzt wurde. Und davon haben wir uns als Gesellschaft glücklicherweise vollständig befreit. Jetzt sind wir in einer Zeit, in der jeder seine eigene Weltanschauung, also das finden muss, was für ihn oder sie bedeutsam ist. Und deshalb sage ich so klar, Anthroposophie und Spiritualität hat als Weltanschauung an Waldorfschulen nichts zu suchen. Mhm. Gar nichts. Das ist nicht der Ort. In der Lehrerbildung soll man sich damit auseinandersetzen, aber auf einer erkenntnisgegründeten Basis. Und was Steiner von der Anthroposophie für die Waldorfpädagogik veranschlagt hat, ist eben, habe ich ja gesagt, was nicht dazu gehört. Positiv, was dazu gehört, ist die sein Menschenbild. Du fragtest ja auch nach Konzepten wie physischer Leib, Ätherleib, Astralleib und so weiter. Mhm. Ehrlich gesagt ist das gar nichts so groß Esoterisches. Das wird, leider sind die Begriffe so fremd, dass es esoterisch klingt. Steiner hat bezogen auf sein Menschenbild auch da einen sehr phänomenologischen Ansatz. Also er meint mit physischem Leib nichts anderes als die physische Erscheinung. Er meint mit Ätherleib nichts anderes als die Lebensfunktionen, mit Astralleib nichts anderes als die Empfindungsfähigkeit. Das heißt, Dinge, die quasi beobachtet werden an unserem Menschsein, die werden von ihm mit diesen Begriffen benannt. Das heißt, die Begriffe klingen esoterisch, die Sachverhalte sind aber gar nicht esoterisch aufzufassen, sondern entsprechen ganz normalen anderen anthropologischen Modellen beispielsweise. Bei Scheler findet man Ähnliches oder so. Das ist jetzt nicht quasi, das ist nicht per se mystisch oder so. Und mit diesen anthropologischen Konzepten, mit den psychologischen Konzepten und mit den epistemologischen Konzepten der Anthroposophie sollte sich die Ausbildung der WaldorflehrerInnen befassen. Aber das heißt nicht, dass Anthroposophie und Spiritualität in die Schule hineingeht.
Genau, ja, das bin ich einfach voll bei dir. Glaubst du dann, dass, also ich glaube, das hast du jetzt erstmal angedeutet, ein bisschen konkreter, glaubst du, dass die Anthroposophie im 21. Jahrhundert immer noch eine zentrale Rolle in der Waldorfschule spielen sollte oder sollte die Waldorfschule versuchen, sich stärker von diesem Erbe zu distanzieren, um sich besser in die moderne Bildung einzugliedern?
Ich glaube, es ist nötig, sich von einer metaphysisch-dogmatischen Anthroposophie zu verabschieden. Das ist noch nicht genügend geschehen. Von einer, wie ich es gerade genannt hat, aufgeklärten, epistemisch begründeten Anthroposophie, das ist quasi die Essenz der Waldorfpädagogik. Davon gibt es keinen Anlass, sich zu distanzieren, sondern das sollte diskutiert und weiter erforscht werden. Hier müssen vielleicht Begriffe gefunden werden, hier müssen auch neue hermeneutische Erschließungsformen gebildet werden, um quasi den Reichtum, den Steiner auch quasi da entwickelt hat, für die Waldorfpädagogik noch mehr fruchtbar zu machen. Also da würde ich sagen, weniger von einer metaphysischen Dogmatik und mehr von einem forschungsorientierten epistemischen Ansatz.
Das finde ich auch notwendig. Der Spiegel stellte die provokante Frage, ob Waldorfschulen ohne Steiner erfolgreicher wären. Ich weiß nicht, ich glaube, das hast du wahrscheinlich auch mitbekommen, irgendwann. Könnte die Waldorfpädagogik langfristig ohne anthroposophischen Hintergrund bestehen?
Ich denke mir, sie kann bestehen, aber ich glaube, dass sie ihr Ziel verfehlen würde, weil was Steiner bereitstellt, allein um quasi den Menschen zu verstehen, das sind psychologisch-anthropologische Konzepte, die, sagen wir mal, auch pädagogischen Wert haben. Der verloren ginge, würde man sich davon distanzieren. Und ich sehe keinen Anlass davon, sich zu distanzieren, sondern wie gesagt, wie ich gerade sagte, ich würde Steiner da eigentlich, gerade wenn wir jetzt auf den 100. Todestag blicken, ich glaube, man muss Steiner neu und anders lesen und dann kann er auch fruchtbar gemacht werden.
Ja, das glaube ich auch. Es gibt Stimmen, die behaupten, dass die Anthroposophie in heutigen, in einigen Aspekten pseudowissenschaftlich ist und die SchülerInnen somit keine ausreichende wissenschaftlich fundierte Bildung erhalten. Hm. Das ist, glaube ich nicht, aber naja. Wie antwortest du auf diese Bedenken?
Das ist eine Frage. Tatsächlich, wenn man jetzt die Werke Steiners nimmt und einzelne Aussagen nimmt, dann wird man keine Möglichkeit finden zu sagen, ups, das ist aber keine Wissenschaft. Da wird man sagen, das ist nach heutigem Verständnis keine Wissenschaft. Insofern, jedes Mal, wenn ich Anthroposophie dogmatisch lehre, dogmatisch vertrete, Positionen vertrete von Steiner, zu denen ich keinen eigenen Erkenntniszugang habe, dann ist es faktisch Pseudowissenschaft.
Ja.
Dann ist es gar keine Wissenschaft. Ja. Pseudowissenschaft meint ja, ich erhebe etwas zum Anspruch der Wissenschaft, was eigentlich keine Wissenschaft ist. So, das heißt, ich glaube aber gar nicht, dass man beweisen muss, ob Anthroposophie wissenschaftlich oder unwissenschaftlich ist. Das ist, glaube ich, vielleicht nicht, zumindest in unserer Zeit, etwas, was so gar nicht leistbar ist, weil wir auch immer unter zeitgenössischen Wissenschaftsverhältnissen oder Wissenschaftsbegriffen argumentieren. Ich würde es aber so sehen, wenn man die Literaturwissenschaft nimmt, dann hat man die Situation, Literatur für sich selbst ist eine Kunst und keine Wissenschaft. Mhm. Ja, trotzdem spreche ich von Literaturwissenschaft und meine damit, dass ich mit Literatur wissenschaftlich umgehe. Sprich, ich muss gar nicht beweisen, ob Anthroposophie Wissenschaft ist oder nicht, aber ich kann mit Anthroposophie wissenschaftlich umgehen. Das mache ich in der Kunstwissenschaft, in der Literaturwissenschaft, in der Musikwissenschaft. Selbst in der Theologie gehe ich mit Religion als einem zunächst mal nicht wissenschaftlich ausgewiesenen Gegenstand wissenschaftlich um. Und ich glaube, es wäre viel gewonnen, das ist zumindest mein Ansatz an der Alanus-Hochschule, wenn wir uns darauf selbst verpflichten. Also alle Aussagen Steiners wissenschaftlich zu prüfen, kritisch zu befragen und in ihrem Wert für die Pädagogik dann quasi zu untersuchen. Und das halte ich für einen angemessenen Umgang.
Mhm. Welche Chancen siehst du für die Waldorfpädagogik im 21. Jahrhundert, um sich als Modell einer ganzheitlichen, aber nicht dogmatischen Bildungsform weiter zu etablieren?
Ich glaube, im Moment haben wir in Deutschland ja so seit langen Jahren so eine Art Stillstand. Also es gibt einen Gründungsstopp in gewisser Weise. Es gibt auch einen Mangel an WaldorflehrerInnen. Das heißt, die Schulen entwickeln sich nicht so dynamisch, wie sie sich früher mal entwickelt haben. Mhm. Das ist aber in anderen Ländern, in Asien, vollständig anders. Da gibt es eine riesige, wachsende Waldorfbewegung. Und die dynamisiert sich auch inhaltlich. Das heißt, sie entwickelt sich inhaltlich weiter. Und mein Fokus, ob das der richtige Weg ist, ob das die richtige Antwort auf deine Frage ist, aber mein Fokus ist, wo können wir quasi, lange Zeit hat quasi Europa Waldorfpädagogik in anderen Ländern inspiriert. Mhm. Jetzt ist es, glaube ich, so, sollten wir uns inspirieren lassen von, also in Europa, von Waldorfpädagogik in anderen Ländern. Weil da gibt es neue Formen von Pädagogik, die uns vielleicht auch schon quasi, ja, in gewisser Weise, ob es sie überlegen sind, aber zumindest Färbungen haben und Tendenzen haben, von denen wir profitieren können.
Mhm. Ja, definitiv. Da bin ich voll bei dir. Ich habe jetzt erstmal eine letzte Frage. Welche Bedeutung misst du der spirituellen Dimension in der Waldorfpädagogik bei und wie kann sie auf eine Weise vermittelt werden, die auch den Ansprüchen der heutigen Zeit gerecht wird?
Vielleicht nochmal ein letztes Wort zu dem, was ist Spiritualität jetzt? Ich habe ja mehrere Kategorien genannt. Spiritualität ist eine existenzielle Bedeutsamkeitserfahrung, die jeder für sich individuell macht. Bedeutsamkeit so, dass mein Leben dadurch Orientierung bekommt, Sinn bekommt. So tritt Spiritualität in der Moderne auf. Und viele vermissen das, viele vermissen Sinngebung tieferer Art. Viele vermissen auch Bedeutsamkeitserfahrung. Und es gibt vielleicht auch viele sogenannte, soll man sagen, Ersatzformen. Also für manche ist vielleicht Fußball oder Sport die tiefste Bedeutsamkeitserfahrung, die man so haben kann. Und das, ob der Verein, mit dem man verbunden ist, gewinnt oder verliert, das ist dann quasi, das sind die Höhen und Tiefen der Existenz in gewisser Weise. Mhm. Aber das sind ja in gewisser Weise, wie soll man sagen, solche Formen auch, das ist eine Art Spiritualitätsersatz, weil man merkt, in dem Moment, wo man vor tieferen Krisen steht, findet man keine Antworten mehr. Mhm. Und das ist aber gerade das Merkmal einer spirituellen Erfahrung, dass sie eine Art Ewigkeitsdimension in meine eigene Existenz hineinbringt, dass selbst die tiefste Krise quasi nicht, also wie noch auf ein Kohärenzerlebnis sich beziehen kann, was tragfähig ist. So hat Antonowski das mal dargestellt, dass also Menschen beispielsweise, die im KZ gewesen sind, tiefste Krisen erlebt haben, aber durch innere Sinnorientierungen quasi wie eine Art Resilienz entwickelt haben. Das ist für mich der Sinn von Spiritualität, also tiefere Sinnorientierungen zu finden. Und das muss nicht nur Waldorfpädagogik, das muss jede Bildung leisten. Mhm. Bildung sollte Sinnangebote, Bedeutsamkeitsangebote schaffen. Aber nicht so, dass sie sie vorgibt. Das darf die Waldorfpädagogik nie machen. Ich gebe nie den Kindern das, was für mich Sinn- und Bedeutsamkeitsschaffend ist, vor. Das kann ich beispielhaft benennen. Aber ich zeige den Kindern Wege, wie sie es für sich selber finden können. Und da macht die Schule Angebote, auf die die Kinder zugreifen können. Die sind nicht anthroposophisch. Das kann welche Form von Spiritualität, ob das eine Religion ist, ob das eine Philosophie ist, ob das die Anthroposophie ist, das wird durch die Waldorfpädagogik nie entschieden. Darf auch nicht entschieden werden, weil es ist in der Gegenwart die Hoheit des Individuums, das zu finden, was für mein Leben bedeutsam ist. Ja. Und wenn die Waldorfschule nur darauf vorbereitet, dass diese Dimension aber wichtig ist und in aller Freiheit den Kindern Angebote macht, dann hat sie einen gewissen Wert.
Hast du, oder ich stelle die Frage anders, so in welche Form könnte sich die spirituelle Dimension der Waldorfpädagogik weiterentwickeln, um den Bedürfnissen der SchülerInnen in einer zunehmend säkulären und vielfältigen Welt gerecht zu werden?
Ich glaube, das Spirituelle würde ich an der Stelle gar nicht als das Entscheidende. Wenn ich auf umgekehrt die Frage so interpretiere, was sind Herausforderungen, vor der die Waldorfpädagogik in der Gegenwart gestellt ist, dann ist es tatsächlich stärker quasi in die Mitte der Gesellschaft abzubilden, was Migration angeht und Inklusion auch. Sie muss sich mit Digitalisierung viel stärker auseinandersetzen. Das hat sie noch zu wenig gemacht.
Definitiv.
Das halte ich auch für eine große Herausforderung. Ich glaube auch, dass die Waldorfschule noch zu wenig Schülerpartizipation und Schülermitbestimmung gerade in der Oberstufe gewährleistet. Das halte ich auch. Die Kinder von zu Steiners Zeiten und zur Gegenwart, das hat sich geändert. Die sind selbstständiger geworden und erwarten, wir wollen ja, Partizipation ist das große Schlagwort unserer Zeit. Also müssen wir Schulen schaffen, wo Partizipation quasi zunehmend altersorientiert möglich ist. Das hat die Waldorfschule so noch gar nicht eingelöst. Und ich glaube, dass die größte Herausforderung, zumindest in Deutschland, das wird die Oberstufe sein. Also die Oberstufen, dass die Kinder auf Schulabschlüsse vorbereitet werden, dass sie Wahlmöglichkeiten haben, dass das Spektrum, was das Regelschulsystem zur Verfügung stellt, durch die Waldorfschulen auch abgebildet werden kann. Das sind die größten Herausforderungen für die Zukunft.
Finde ich auch. Vielen Dank, Jost. Ich glaube, für heute sind wir fertig. Danke für deine Zeit. Danke für das tolle Gespräch.
Ja, ich danke dir. Klasse.
Das war Waldorf Perspektiven, der Podcast, der einen neuen Blick auf die Waldorfpädagogik wirft. Ein riesiges Dankeschön an unsere ZuhörerInnen, schön, dass ihr mit dabei seid. Habt ihr die Sendung verpasst? Kein Problem. Diese Episode und alle weiteren findet ihr zum Nachhören auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform. Vergisst nicht, uns zu abonnieren und auf Instagram zu folgen. Dein Feedback, deine Themenvorschläge oder Gästeempfehlungen sind uns wichtig. Schreibt uns einfach an perspektiven@waldorfschule.de oder kontaktiert uns über Instagram. Alle Infos dazu findest du auch in den Shownotes. Wir freuen uns darauf, mit dir gemeinsam neue Impulse in der Waldorfpädagogik zu setzen. Bis zum nächsten Mal.
Waldorf Perspektiven.